Radio 1. Hörbar Rust.
Ich freue mich sehr, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Gast heute ist Wolfgang Bosbach und erschrecken Sie nicht. Im Hintergrund, das sind nur die Doors mit Riders on the Storm. Die Doors mit Riders on the Storm. So, ich habe es eben schon angedeutet, aber Sie kennen das ja, wenn Sie die Hörbar hören oder kennen. Es gibt immer eine kurze Zusammenfassung, eine sogenannte Bio, und die halten wir in der Regel recht kurz. Das ist uns bei diesem Gast heute nicht so leicht gefallen.
Hörbar Rust. Heute mit
Wolfgang Bosbach, 63. Der Politiker und Rechtsanwalt wächst in Bergisch Gladbach auf. Er macht eine Lehre zum Einzelhandelskaufmann, leitet mit 20 Jahren einen Supermarkt und tritt in die CDU ein. Bosbach lässt sich zum Betriebswirt ausbilden, holt das Abitur nach und studiert Jura. Auf kommunalpolitischer Ebene hat er sich da längst einen Namen gemacht. 1994 kandidiert er zum ersten Mal für den Deutschen Bundestag, dem er seit nunmehr 21 Jahren angehört. Dieser Mann rennt, wenn andere nur laufen. So verschleppt er eine Grippe, was eine Herzinsuffizienz zur Folge hat. Den großen Spaß an der Arbeit und das hohe Tempo legt Bosbach auch nicht ab, als ihm Prostatakrebs diagnostiziert wird. Seit 3 Jahren weiß er von Metastasen. Von einer Verlangsamung seines Lebens kann dennoch keine Rede sein. Mit voller Kraft schießt er, seinem Gewissen verpflichtet, gegen die Linie seiner Partei, wenn es beispielsweise um die Griechenlandpolitik geht. Das bringt ihm Bewunderung, aber auch Ärger ein. Herzlich willkommen, Wolfgang Bosbach an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Herr Bosbach, vor Ihnen liegen 2 Stunden voller Bewunderung.
Das hatte ich lange nicht mehr.
Sie müssen heute auch gar nicht besonders politisch werden. Das kann ich Ihnen auch garantieren. Das ist nämlich eine Aufzeichnung. Ich sage das immer, wenn wir mit Politikern eine Sendung machen. Manchmal merken Sie es ja nicht, wenn es eine Aufzeichnung ist. Bei Politikern ist es mir ganz wichtig, das zu sagen, weil jeden Tag irgendwas Neues, Schlimmes, irgendwas passieren kann, wozu man dann nichts gefragt hat. Das geht natürlich nicht. Aber wenn Sie diese Sendung hören, liebe Hörer, dann ist die erst 4 Tage alt. So. Also herzlich willkommen nochmal.
Danke für die Einladung.
Schön, dass Sie es geschafft haben. Nichts ist ja schlimmer als alte Artikel von früher, alte Zitate von einem selbst, ne? Aber ich möchte Sie jetzt mal mit 3 Zitaten von Leuten aus Ihrem Leben konfrontieren, von früher. Sie sagen mir, ob es die 3 Zitate gegeben hat, also ob die realistisch sind, ob das Erfindungen sind oder ob eine davon vielleicht erfunden ist. Eine Aussage. Also, ein ehemaliger Lehrer von Ihnen sagte, ich habe ihn irgendwie gemocht, aber ich kann auch nicht verhehlen, dass ich erleichtert war, ihn irgendwann nicht mehr unterrichten zu müssen. Der Wolfgang war schon immer ein sympathischer Querulant.
Ich hoffe nicht, dass das ein Lehrer von mir gesagt hat. Querulant will ich eigentlich gar nicht sein.
Also Sie würden sagen, stimmt nicht.
Ich hoffe, ja, wenn, dann ist es gut erfunden.
Gut, alles klar, stimmt nicht. Das nächste vielleicht Zitat von einem Parteifreund. Bevor bei ihm Arbeit liegen bliebe, würde er eher 3 Nächte am Stück nicht schlafen und man würde es unter Umständen nicht mal merken.
Könnte stimmen oder hat vielleicht in der Vergangenheit mal gestimmt, dass jemand so etwas sagt, kann sein, aber heute nicht mehr.
Das stimmt, ist auch erfunden so. Und ein letztes Zitat von einem ehemaligen Kollegen aus dem Supermarkt. Dieser Mann hatte immer schon Schlag bei den Frauen und wenn er sich dann noch in seinen gelben Manta setzte, brach er das ein oder andere Herz.
Ich sage auch mal erfunden.
Ja, auch Mann, Sie machen es selber auch echt. Ich fand, ich habe das ganz gut erfunden.
Obwohl der Manta stimmt, muss ich gestehen. Ja.
Gelber Manta.
Ja, ja.
Aber es heißt wirklich, Sie hätten
so ganz schön... Sowas hätte man, glaube ich, jugendzündet. Ich hatte sogar 2, wenn auch ohne Fuchsschwanz, aber das stimmt. Mein erstes Auto war ein Opel Kadett und dann kamen 2 quietsche gelbe Mantas hintereinander.
Oh. Okay, also ich hatte mal einen Geschichtslehrer, Herr Quas, also ich glaube, ich weiß nicht, ob es den noch gibt, und der hatte einen goldenen Manta.
Oha.
Und das war aber der beste Lehrer, an den ich mich erinnern kann. Also das heißt, das Äußere entsprach auch in etwa diesem goldenen Manta, kann man nicht anders sagen. Auch so eine komische goldene Pilotenbrille, wenn ich mich recht erinnere, aber es war ein super Lehrer.
Vielleicht war der auch nur vergoldet, der Manta, denn wenn er golden gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich seinen Lehrerberuf an den Nagel gehangen.
Okay.
Aber eine Schattenseite hat wahrscheinlich jeder in seinem Leben. Bei ihm war es dann der Manta.
Ich komme jetzt mit einem Zitat von Ihrem besten Freund. Und das werden Sie leider nicht, aber es ist auch wirklich, es ist total charmant eigentlich, was er sagt. So, dem Wobo, so werden Sie ja genannt, dem Wobo ein iPad zu schenken.
Haha, Horst Becker.
Ja. Sie kennen das Zitat.
Da zieht der mich immer auf.
Ja. Ein iPad zu schenken ist verlorene Liebesmüh. Der denkt, das ist ein Frühstücksbrett. Und wegschmeißen kann der gar nichts. Der fährt immer noch mit seinem Skianzug Mosambik aus den 70ern. Der hat so hohe Polyesteranteile, das geht als Sondermüll durch. Und dann seine Frisur.
Ja, also muss ich den Horst enttäuschen, es muss sich um ein antikes Zitat handeln. Die Jungs haben mich jetzt 20 Jahre mit dem Skianzug aufgezogen, wobei ich auch nicht weiß, wieso bei einem Skianzug die Marke Mosambik heißen muss. Aber jetzt habe ich einen Flam 9, also jetzt bin ich aber jedenfalls modig auf der Piste ganz vorne. Aber die meisten Kumpels sind leider skifahrerisch eine Nummer besser als ich.
Mhm.
Einmal immer besser gut angezogen hinterhergefahren.
Wollte ich gerade sagen. Also dann sitzen Sie da. Ich würde beim Avant und beim Après, gibt es eigentlich Avant-Ski? Oder gibt es nur Après-Ski?
Keine Ahnung, ich weiß nur, nach dem Frühstück sind wir auf der Piste. Wir fahren ja schon seit zig Jahren zusammen, immer die gleichen 7, 8 Jungs. Und wir merken noch, im Laufe der Jahre sind die Hüttenaufenthalte immer länger geworden. Ja. Also in der Zwischenzeit, so mit Ende 50, Anfang 60, ist die Kernkompetenz eigentlich mehr das Hüttengaudi.
Ist doch auch in Ordnung.
Nee,
ist doch nett.
Ich auch.
Ja, klar. Und was ist das mit dem iPad? Sind Sie so ein Technikverweigerer? Oder ist das kokett?
Also ich weiß, was ich jetzt sage, macht mich wahrscheinlich bei der jungen Generation nicht sympathisch und bei meinen Kindern bin ich jetzt völlig unten durch. Aber ich brauche tatsächlich Handy oder Smartphone nur für SMS und Telefonieren. Und je einfacher das Teil zu bedienen, desto besser. Und ich kann mich ohnehin von alten Dingen schlecht trennen. Ich kann nichts gut wegschmeißen. Meine Frau sagt immer, die Kochhose, das ist meine Lieblingshose. Da sagt sie, aber die hast du schon 15 Jahre nicht mehr angehabt. Aber ich kann mich von der Hose nicht trennen. Und so ist es auch mit meinem antiken Handy. Andere Leute würden sagen, das ist eine alte Grabbeigabe. Aber ich kann mich von dem Teil nicht trennen. Ist schon geflickt mit Tesafilm oben. Also wenn das einer sieht, sagt, um Gottes Willen, kann man damit arbeiten. Doch, doch, das geht.
Die alten Dinger sollen ja auch sehr abhörsicher sein. Das
ja,
wird ja
besser
heutzutage
als ein modernes Smartphone. Richtig, ja. Sind ja nicht GPS-fähig. Ja.
Und dann sind Sie ja aber ein wissbegieriger und neugieriger Mensch. Liegt es daran, dass Ihnen so sehr zugearbeitet wird, dass Sie ja immer, Sie pochen ja immer auf Fakten und Informationen und sind ja auch immer bestrebt,
ja,
sich Zahlen einzuprägen, ja, und das alles zu bekommen. Und das geht ja wahrscheinlich meistens über Dossiers. Sie können dann wahrscheinlich bestimmte Dinge auch delegieren und bekommen dann Dossiers, die sie sich einverleiben. Liegt es daran, dass Sie jetzt gar nicht so ein iPad oder wie sagt man, Tablet-Fan sind, weil normalerweise würden Sie ja selbst nachgucken, ja, wenn Sie irgendwas nicht wissen. Ja,
natürlich habe ich ein Tablet und vergeht auch kein Morgen, bei dem ich nicht auf der einen Seite das Morgenmagazin sehe, das gemeinsame von ARD und ZDF, und auf der anderen Seite ich im iPad nachgucke, was gibt es Neues. Aber Sie haben völlig recht, wenn ich lange Sitzungen habe, zum Teil ja stundenlang am Stück, dann müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mich auf dem Laufenden halten. Und dann bedienen sie sich natürlich der modernen Technik.
Nee, das ist klar. Und dann kriegt man wahrscheinlich das Ganze auch komprimiert und ist vielleicht auch manchmal ganz dankbar, weil so Recherchen ja auch.
Ja, ja, klar.
Zeit kosten, ne? Gut. Wie viel Zeit hat es Sie denn gekostet, diese Musikliste zusammenzustellen? Naja, weil es ist nicht ohne.
Immerhin habe ich investiert. 5, 6 Minuten, glaube ich, waren das schon. Ja.
Man kann es nur schnell machen, sonst verliert man sich. Wenn man anfängt, wirklich über die Musik seines Lebens nachzudenken, dann kann das passieren, dass man. Es passiert hin und wieder bei.
Es ist wie Kofferpacken voraus, ja.
Man muss das schnell machen, ja?
Nein, schnell noch nicht mal. Aber 50, 60 Kilo Koffer ist kein Problem. Aber wenn Sie nur 8 Kilo mitnehmen dürfen im Handgepäck, haben Sie ein Problem, weil Sie sich dann ganz auf das konzentrieren müssen, was Sie unbedingt brauchen. So fallen einem sofort 50 Lieder ein, aber man soll nur 7 oder 8 nennen.
Ja.
Und dann tut es mir weh, wenn ich den einen oder anderen aussortieren muss, weil ich sage, es ist auch ein tolles Lied.
Ich hätte jetzt gedacht, die Höhner sind auf jeden Fall dabei.
Ja, ich wusste nicht, ob das in Berlin
gilt. Hallo, hier können Sie sogar 12-Ton-Musik spielen in dieser Sendung.
Das ist ja auch einer meiner Nachbarn gewesen, Karl-Heinz Stocker.
Nein!
Ja, der wohnte ja lange Jahre oder Jahrzehnte in der Gemeinde Kürten, die ja auch zu meinem Wahlkreis gehört.
Ja. Gibt's ja.
Das haben Sie mir jetzt nicht zugetraut, dass ich das.
Was heißt, da kann ich Ihnen ja nichts für. Also ich meine, da können Sie ja nichts.
Nein,
also,
da habe ich nichts zu beigetragen. Haben Sie recht. Ne.
Gut, es geht los mit Revolverheld. Ja. Lass uns gehen. Warum hat es denn dieses Lied in Ihrer Auswahl geschafft, Herr Bosbach?
Das ist ein gute Laune-Lied. Außerdem kommt man in der Nachbarstadt Köln darin vor. Ich mag auch die Musik von Revolverheld und das Lied ist einfach beschwingt.
Gut.
Musik. Hallo, hallo, bist du auch so gelangweilt?
Der Politiker Wolfgang Bosbach ist heute hier zu Gast. Das war ein Revolverheld. Lass uns gehen. Beschwingt und gut gelaunt, haben Sie gesagt. Wollen wir mal gucken, ob Ihr Leben so losging. Aber ich glaube, ja, Sie haben sich, es gibt eine Biografie, muss ich dazu sagen. Anna von Bayern hat eine Biografie geschrieben, aus der ich auch tatsächlich sehr viele Informationen entnehmen konnte. Was ist denn das eigentlich für ein Gefühl, wenn jemand an einen herantritt und sagt, ich würde gern Ihr Leben aufschreiben?
Ich hatte zunächst ein mulmiges Gefühl, weil man als Politiker fast immer das Gefühl hat, Achtung, hier sollen ja nur irgendwelche Skandale oder Skandälchen gefunden werden oder konstruiert werden. Was mag da wohl bei rumkommen? Wen interessiert schon die wahre Wirklichkeit, weil die sehr oft unspektakulär ist? Aber nun kannte ich Anna von Bayern schon viele, viele Jahre als Journalistin. Da hatte ich so eine Art Urvertrauen und ich habe ihr dann gesagt, liebe Frau von Bayern, ich möchte keinen einzigen Satz kontrollieren, was ich dann hinterher doch habe tun müssen. Schreiben Sie, was Sie für richtig halten, was Sie für wichtig halten. Tun Sie mir nur einen Gefallen, es muss stimmen. Und genau daran hat sie sich auch gehalten. Ich habe allerdings dann viele Änderungen am Manuskript vornehmen müssen. Und zwar immer, wenn das Wort Fasching aufgetaucht ist. Woraus Sie denken, mit. Habe ich gesagt, also das geht gar nicht. Meine Karriere im Rheinland sofort beendet. Also ich bitte doch durchgehend, das Wort Fasching durch Karneval zu ersetzen. Sonst bin ich in längster Zeit Abgeordneter gewesen. Ansonsten ist das Ihr Buch. Nicht mein Buch, ein Buch über mich, aber kein Buch von mir.
Ich habe Ihnen ja eben, als wir uns kennenlernen, gesagt, ich habe das Gefühl, Ihnen ist jede Frage schon gestellt worden, in politischer Hinsicht, in persönlicher Hinsicht. Tatsächlich habe ich jetzt auch gar nicht den Ehrgeiz, diese eine unbekannte Sache nun aus Ihnen rauszuholen. Aber wenn Sie in so ein Interview gehen, ist das so, dass man im Grunde schon ziemlich schnell ein Gefühl dafür kriegt, wo der Schwerpunkt liegt und versucht man dann so diese Themen, von denen man weiß, die werden irgendwann kommen, nochmal interessanter aufzubereiten. Ist das für Sie überhaupt in irgendeiner Weise noch interessant?
Ich verrate ja kein Geheimnis, wenn ich sage, das Thema ist bekannt. Also ich habe zum Beispiel morgen früh ein Radiointerview, ich kenne das Thema. Aber die Fragen werden natürlich nicht abgesprochen. Und da gibt es zwei Dinge, an die werde ich mich auch nach 21 Jahren Deutscher Bundestag nicht gewöhnen. Das erste ist, man verabredet ein Interview zum Thema A und es werden Fragen zu einem völlig anderen Thema gestellt. Dann ist man nicht nur überrascht, man fühlt sich auch ein bisschen überrumpelt. Und B, ich merke aber wirklich schon nach Sekunden, ob der Moderator, die Moderatorin politisch inhaltlich mit meinen Antworten einverstanden ist oder nicht. Das bekommt man dann auch oft zu spüren in der Reaktion des Gesprächspartners und ich fände es doch angemessen und fair, wenn man die Aufgabenteilung beibehalten könnte. Der eine stellt die Fragen und der andere beantwortet sie. Und dann sollte man doch den Hörerinnen und Hörern überlassen, wie sie die Antworten werten. Ob sie die für richtig halten, für weniger überzeugend, ob sie eine andere Meinung haben.
Wären Sie gern Journalist geworden? Hätte es da mal eine Möglichkeit gegeben?
Ich habe schon mehr als einmal gesagt, in meinem nächsten Leben möchte ich unbedingt Journalist werden. Ich möchte auch alles besser wissen. Ich würde dann auch sofort alles erklären, was man alles besser machen müsste, alles besser machen könnte. Und das ist doch eigentlich ein Traumjob, wenn man selber keine unmittelbare politische Verantwortung trägt, aber den Eindruck erwecken kann beim Publikum, eigentlich weiß man es schon besser als diejenigen, die die politische Verantwortung tatsächlich tragen. Ist ja auch interessant, dass viele Journalisten, ich habe überwiegend in meinem Leben gute Erfahrungen gemacht mit ihren Kolleginnen und Kollegen, nur ganz wenige wirklich enttäuschende, dass sich so wenige entschließen und sagen, so, jetzt möchte ich auch mal zeigen, dass ich es nicht nur gut kommentieren kann oder journalistisch begleiten kann, sondern dass ich es auch besser machen kann.
Also, warum, dass Sie in die Politik gehen zum
Warum
Beispiel?
Gehen so wenige in die Politik? Warum streben so wenige ein politisches Mandat an? Denn ich habe schon so viele wirklich kluge Köpfe getroffen, dann habe ich mir schon mehr als einmal gedacht, also den könnten wir aber gut gebrauchen.
Die erste halbe Stunde ist schon fast rum. Jupiter Jones haben Sie ausgesucht mit Still. Wofür steht denn das Lied?
Eigentlich stellvertretend für viele gute deutsche Songs oder Lieder. Also ich gehöre jetzt nicht zu denjenigen, die sagen, schon wieder ein englischer Text. Also ich glaube, die Mischung macht's. Aber wir haben so viele wirklich hervorragende Künstler, die interessante Texte schreiben, die gute Lieder schreiben, denen ich gerne zuhöre. Und ich finde es auch richtig, dass der Deutsche Bundestag sich vor Jahren mal mit dem Thema beschäftigt hat, wie viel Anteil deutschsprachiger Musik in den Radioprogrammen, nicht jetzt gesetzlich vorgeschrieben, aber mal als Vorschlag für ein Programm, was möglichst viele Hörerinnen und Hörer auch interessiert und erreicht. Also Jupiter Jones steht hier stellvertretend für alle, die auf Deutsch singen.
Radio 1. Hörbar Rust.
Der Politiker Wolfgang Bosbach ist heute hier zu Gast und ich habe ihn Chico de Bartsch mitgebracht mit Igni. Wolfgang Bosbach ist heute hier zu Gast. Günter Wallraff sagte mal, wenn es mehr Bosbachs gäbe, würden auch mehr Menschen wählen. Das ist ja ein tolles, ungewöhnliches Lob von jemandem wie Wallraff. Sind Sie mal begegnet?
Ja, er wohnt ja auch in meinem Wahlkreis, nicht
auch
weit von Bergisch.
Wer wohnt denn da noch
alles? Ja, immerhin knapp 300.000. Also wir kommen aus unterschiedlichen politischen Richtungen, aber ich glaube, wir haben beide Respekt vor der Person und der Arbeit. Ich vor seiner journalistischen Arbeit, er vor meiner politischen Arbeit. Wir waren auch mal zusammen bei Frank Plasberg, wir haben uns auch danach sehr lange unterhalten. Und auch das ist möglich, wenn man eben unterschiedliche politische Auffassungen hat, dass man sich aber doch darum bemüht, den anderen zu verstehen, seine Beweggründe nachzuvollziehen. Und Riesenrespekt vor Günter Wallraff, weil er mit seinem Buch Ganz unten dafür gesorgt hat, dass eklatante soziale Missstände tatsächlich beseitigt worden sind. Mhm. Also der hat die Republik ein ganzes Stück verändert, der Günter Wallraff, ja.
Was ist denn mit dem Glaubwürdigkeitsverlust der Politik? Denn worauf Günter Wallraff anspielt, ist natürlich eine geringe Wahlbeteiligung. Ganz schlimm, wenn man sich das vorstellt. Das ist mal das Gefühl, dass es auch von Jahr zu Jahr zunimmt, dass sich Leute verweigern, dass sie sagen, es macht doch keinen Unterschied mehr, dass sie von ihrem Wahlrecht nicht Gebrauch machen, also nicht mal eine ungültige Stimme abgeben, um zumindest zu signalisieren.
Ja, zu demonstrieren.
Oder zu demonstrieren, ganz genau.
Also vergleicht man die Wahlbeteiligung in der Bundesrepublik mit anderen demokratischen Ländern, in denen es keine Wahlpflicht gibt, dann befinden wir uns im Mittelfeld. Das, was besorgniserregend ist, ist diese schleichende Tendenz der nachlassenden Wahlbeteiligung. Dazu passen natürlich auch zwei Sätze, ob ich wählen gehe oder nicht.
Macht keinen Unterschied.
Macht keinen Unterschied. Was ändert sich? Da kann ich nur sagen, es ändert sich viel. Und ob ich die einen wähle oder die anderen, wo ist da der Unterschied? Da kann ich nur mal empfehlen, eine Sitzung des Innenausschusses zu besuchen. Nur eine Stunde mittwochs morgens würde schon genügen, um nicht nur marginale, sondern bei bestimmten politischen Themen auch fundamentale Unterschiede festzustellen zwischen den Parteien und Fraktionen.
Ich tue mich ein bisschen schwer damit, tatsächlich diese ganzen verschiedenen Gremien und so weiter auseinanderhalten zu können. Der Innenausschuss, es gibt ja verschiedene Ausschüsse, helfen Sie mir da bitte mal, der Innenausschuss.
Über 20, ja.
Über 20 Ausschüsse. Das sind Gremien, die Gesetze dahingehend vorbereiten, dass sie dann zur Abstimmung kommen, oder?
Also im Grunde finden dort intensivere parlamentarische Beratungen statt als im Plenarsaal des Bundestages selber, wo ja im Grunde die Sachentscheidung bereits gefallen ist, jedenfalls in der zweiten und dritten Lesung. Wenn man dort zur Abstimmung schreitet, also bei der allerletzten Debatte, ja, da weiß doch schon jeder, wie er abstimmen wird, dann wird es auch keine Änderungen an diesem Gesetzentwurf mehr geben. Da geht es nur um die Frage Mehrheit und Minderheit. Aber im Ausschuss selber, nach einer Sachverständigenanhörung, wenn über Änderungen eines Gesetzentwurfs beraten wird, über die Auswirkungen des Gesetzentwurfs, die vermuteten Auswirkungen in der politischen Praxis, in der Lebenswirklichkeit der Menschen, das sind oft die ganz spannenden, interessanten Debatten. Aber leider sind Ausschusssitzungen nicht öffentlich.
Wie viele Menschen sitzen dann da in etwa?
Naja, das sind zunächst mal da bei uns die 37 Mitglieder des Ausschusses, dann noch das Ausschusssekretariat und die Vertreter der Bundesländer und die Vertreter der Bundesregierung und der beteiligten Ressorts und dann auch noch einige zugelassene Zuschauer.
Okay. Ja, schade. Man kann da, also es gibt da auch keine Protokolle, die im Nachhinein veröffentlicht werden, dass man sich tatsächlich auch mal den Weg angucken kann, dass man den nachlesen kann, wie man dann zu einem Konsens oder wie Sie dann zu einem Konsens gekommen sind?
Das Interessanteste ist der Weg von der Sachverständigenanhörung zur zweiten und dritten Lesung. Denn alle Sachverständigenanhörungen sind ja öffentlich. Und Teil der Sachverständigen befürwortet dann den Gesetzentwurf, macht noch den einen oder anderen alternativen Vorschlag. Andere Sachverständige lehnen den Gesetzentwurf von Inhalt und Zielrichtung her ab. Das liegt in der Natur der Sache. Regierung und Opposition stehen sich auch oft bei den Sachverständigenanhörungen gegenüber. Und welche Schlussfolgerungen zieht die Politik aus dem, was die Sachverständigen aus Praxis und Wissenschaft uns mit auf den Weg gegeben haben? Das ist ein spannender Prozess. Und in der Regel, das ist ja der Regelfall, werden Gesetzentwürfe tatsächlich noch geändert, mal marginal, mal großvolumiger, bevor sie verabschiedet werden. Das ist keineswegs die Ausnahme.
Ist das ein Beruf, den Sie wieder ergreifen würden? Wir hatten ja vorhin im nächsten Leben, okay, Journalist, aber würden Sie dieses Leben jetzt nochmal auf Start drehen? Ist das ein Traumberuf, Politiker?
Ja, eigentlich schon für denjenigen, der wirklich politisch interessiert ist, der politisch engagiert ist. Und jeder, der Fußball spielt, kann das nachvollziehen, was ich jetzt sage. Ich war ja 24 Jahre kommunalpolitisch unterwegs und wenn du 24 Jahre Kreisliga gespielt hast und dann mal die Chance hast, Bundesliga zu spielen, also Profi zu werden, dann ist man froh und auch ein bisschen stolz, wenn man sich diesen Wunsch erfüllen kann. Ja.
Was ist denn, halten Sie doch mal bitte ein Plädoyer. Ein Plädoyer für den Beruf des Politikers. Denn es ist ja eine Ochsentour. Jetzt mal abgesehen davon, dass man nachvollziehen kann, dass man von kleinen Turnhallen und Gemeindesälen irgendwann auf die große Bühne kommt. Es geht ja nicht nur um Macht, nicht nur um Eitelkeit. Es geht ja auch sicherlich bei vielen, zumindest am Anfang, um eine Art von Weltverbesserungswunsch, Think Global, Act Local, wie auch immer. Bitte, können Sie ein Plädoyer für diesen Berufsstand abgeben?
Also in der zur Verfügung stehenden Zeit möchte ich mich auf zwei, drei Punkte konzentrieren. Das erste ist, man hat tatsächlich die Möglichkeit, daran mitzuwirken. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das Land, die Welt ein ganz klein bisschen zu verändern, besser zu machen. Für einen Innenpolitiker zum Beispiel, angesichts der terroristischen Bedrohung, das Land ein bisschen sicherer zu machen. Das Zweite ist, man kann tatsächlich Menschen in einer schwierigen Situation helfen. Das kommt jetzt nicht jeden Tag vor, auch nicht besonders häufig. Aber man kann auch, und das finde ich eine der schönsten Aufgaben, auch als Politiker durch eigenen Einsatz dafür sorgen, dass ganz alltägliche Probleme der Menschen gelöst werden können. Und das Dritte ist, darum bemühe ich mich wirklich redlich, solange ich Politik mache, den Menschen durch meine Art der politischen Arbeit glaubhaft zu vermitteln. Es ist wichtig, dass wir uns politisch engagieren, denn keine Staatsform lebt so vom Mitmachen aller wie die Demokratie.
Oh, man merkt, dass Sie so diszipliniert sind, Vollprofi, weil Sie kommen auf den Punkt und reden dann auch, dass ich muss mich da erstmal dran gewöhnen, dass Sie dann denken, es geht noch weiter.
Wissen Sie, man hat einmal, ja, wir haben alle eine Schere im Kopf. Wir überlegen uns jeden Satz dreimal. Wir wissen, dass jeder Satz für sich selber stehen muss. Da geht Spontaneität verloren, aber man schläft ruhiger. Wenn man wirklich mal so einen raushaut, das ist früher häufiger vorgekommen, als das jetzt der Fall ist. Wenn man wirklich mal etwas ins Unreine sagt, da schläfst du ja schlecht, weil du weißt, in Sekundenbruchteile wird dieser Satz, vorne wird was abgeschnitten, hinten wird was abgeschnitten, da steht der Satz für sich alleine. Isoliert betrachtet ist er eigentlich eine Katastrophe, weil man ihn näher erklären müsste. Also Ironie zum Beispiel, ganz schwierig.
Das stimmt.
Und dann geht das in den sozialen Medien rund, dann entfachst du einen Shitstorm. Und leider ist es so, das gilt jedenfalls für mich, ich mir heute, früher war das ein bisschen anders, alles dreimal überlege, bevor ich es sage.
Das ist wirklich schade, denn die Akzeptanz und die Sympathien, die Ihnen entgegen, und auch der Respekt im Übrigen, also auch Leute, die politisch nicht mit Ihnen d'accord sind, nicht auf einer Linie, finden ja gerade das gut. Es geht jetzt nicht um der großen Klappe wegen, sondern weil Sie eben nicht wie jemand wirken, der auf Effekt hin sich bestimmte Sachen verkneift, sondern Sie, wie man so sagt, Sie tragen Ihr Herz auf der Zunge. Und das wurde ja auch immer honoriert. Haben Sie denn das Gefühl, dass dass das in der letzten Zeit nicht mehr der Fall war? Also hat das mit der Pofalla-Geschichte so einen Knick gekriegt?
Ach, überhaupt nicht. Nee. Nein, das war auch eigentlich am nächsten Tag vergessen, weil der Ronald, wir hatten uns ja lange...
Für ihn nicht, dem haftet das für immer.
Er hat sich am nächsten Tag bei mir entschuldigt und das fand ich in Ordnung und da war die Angelegenheit auch für mich erledigt. Also da habe ich es schon schwerer mit Angriffen, die nicht frontal kommen, sondern indem man einem Journalisten was sagt, aber jetzt nur unter drei und der macht das ja nur nicht wegen der Sache, sondern der will sich ja nur profilieren und wenn ich so Blödsinn höre, dann gehe ich wirklich an die Decke, dann lieber Frontalangriff von vorne, dann weiß ich wenigstens von wem es kommt. Und kann mich auch wehren. Nein, das ist es nicht. Ich nehme mal ein Beispiel, was auch sehr aktuell ist. In diesen Tagen der Flüchtlingskrise. Ich fürchte ja tatsächlich, ich könnte das im Detail begründen, dass wir von der Herausforderung zu unserem Land zu einer Überforderung kommen. Ach, Sie haben was gegen Frau Merkel. Und da gehe ich auch nach wie vor noch an die Decke. Offensichtlich gibt es viele Leute, die sagen, nee, Sachargumente hatte er keine. Es geht nur um die Frage, bist du für oder gegen Frau Merkel? Warum fällt er schon wieder Frau Merkel in den Rücken? Ich sage einfach, ich kann einen solchen Blödsinn einfach nicht mehr hören. Insbesondere wird es ja dann kurios, wenn man sich schon dafür rechtfertigen muss, dass man für die Einhaltung der Rechtslage ist. Das gilt ja heute, das gilt für die Griechenland-Krise. Im Grunde fing das Unglück damit an, dass man das geltende Recht beiseite gelegt hat und aus sogenannten politischen Gründen einen Kurs eingeschlagen ist, der in Griechenland bis zur Stunde nicht zu dem erhofften Erfolg geführt hat. Und so ähnlich ist es jetzt auch beim Thema Zuwanderung.
Dem haben Sie sich ja verweigert mit allen Konsequenzen.
Ja.
Und können wahrscheinlich, wenn wir jetzt mal vom Schlafen reden, relativ gut schlafen, wenn gleich wahrscheinlich auch nicht lang. 6 Stunden mehr gebe ich Ihnen nicht, oder? Wie lange schlafen Sie?
Eine Änderung mache ich jetzt schon seit 2-3 Jahren. Es wird vor Mitternacht das Licht ausgemacht und haben Sie schon gut gestippt. 6, 6,5 Stunden, dann ist auch Schluss. Das reicht mir auch.
Sie haben Cheerleader mitgebracht.
Ja.
Nicht in Person, sondern, kenne ich nicht, ist es eine Band? Omi?
Omi, ja, ja.
Wie? Was ist das?
Ein Sänger, und das ist das Lieblingslied meiner Jüngsten. Victoria, wenn wir schon mal im Auto sitzen, dann darf sie sich auch die Musik aussuchen und dann hat sie sich Omi gewünscht und dann hat mir das überhaupt nichts gesagt. Vor meinem Auge erschien eine ältere Dame mit Dutt, bis sie mich aufgeklärt hat, dass es sich hier um einen Chartbreaker handelt und ich glaube, der war in den USA sogar ganz auf Top platziert mit dem Lied Cheerleader. Ja, das habe ich so oft hören müssen, jetzt gefällt es mir mittlerweile selber.
Wolfgang Bosbach, der CDU-Politiker, ist heute hier zu Gast. Sie haben eben davon gesprochen, dass Sie mit Ihrer Tochter Victoria zu diesem Lied schon das ein oder andere Mal Auto gefahren sind. Relativ gemäßigt hoffentlich, Herr Bosbach. Mir wurde aus Flensburg, haben Sie sich verschluckt, hoch.
Ja.
Mir wurde etwas zugespielt, ein Dokument.
Also die Frau von Bayern, das war, hätte sie doch die Passage weggelassen. Aber ich bin mittlerweile ruhiger geworden.
14 Punkte hatten Sie mal.
Nach altem Recht, nach neuem Recht hätte ich ja
nach neuem Recht würde es ja 14 gar nicht geben.
Mhm.
14, Mensch, also wie kommt das denn zustande? Was ist denn da los? Testosteron?
Bis auf eine einzige Ausnahme waren es ausnahmslos Rückfahrten von Veranstaltungen. Es ist 22, 23 Uhr, du hast noch 200, 300 Kilometer vor dir. Eigentlich hast du nur einen einzigen Wunsch, nach Hause.
Mhm.
Die Straßen sind in der Regel frei. Ist überhaupt keiner da, den man gefährden kann? Und 14 Tage später bekommt man dann einen Brief vom Landrat oder vom Stadtdirektor und sagt, ach, das ist aber nett. Ja, da schlägt man auf und dann beginnt das mit lieber Verkehrsteilnehmer und schon hat man wieder einen Punkt. Ich hatte ja in meinen 45 Autofahrerjahren noch nie ein Fahrverbot, geschweige denn Entzug der Fahrerlaubnis. Sind immer Kleinigkeiten, die sich dann aber zusammengeleppert habe, bis mein Landrat gesagt hat, ich sollte jetzt mal einen Kurs besuchen für verhaltensauffällige Kraftfahrer. Dann habe ich meinem Büro in Berlin gesagt, also das mache ich nicht im Wahlkreis, da stehe ich ja gleich in der Zeitung. Wir suchen hier eine Fahrschule in Berlin aus, möglichst ganz weit draußen, wo mich keiner kennt. Gibt es ja Theorie und dann noch eine praktische Fahrstunde. Und als ich den ersten Abend reingekommen bin, waren nur Männer, stehen auf und sagen, oh, Herr Bosbach, wir kennen Sie aus dem Fernsehen. Sie geben wahrscheinlich Rechtskunde. Und dann habe ich gesagt, Männer, bleibt ruhig, ich bin einer von euch. Und da war natürlich, ha, 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 großes Gelächter. Ja. Und auch der Fahrlehrer hat gleich mit mir angefangen. Also seitdem, das hat mir gereicht, seitdem fahre ich sehr schön defensiv, wie man das so nennt. Also ich komme schon mal so auf 51, 52 Kilometer in der geschlossenen Ortschaft, aber dann erschrecke ich mich vor mir selber.
Über Land fahren ist wirklich tückisch. Da ist man für eine Sekunde mal
die Ortsansässigen kennen doch die fest installierten.
Aber wir nicht.
Ja,
und diese
die bremsen ab und geben Gas und der Tourist fährt durch und dann kriegen wir so ein Bild, ja.
Das ist unglaublich. Und diese mobilen Dinge an den Mülltonnen. Was habe ich denn neulich gelesen? Was war das? Ich glaube, in Amsterdam würde jedenfalls passen. Oder in Frankreich, Paris sogar, Wird gerade ein Feldversuch gestartet, dass Fahrradfahrer bei Rot über die Straße dürfen, wenn sie vorher gucken. Ist nichts für Sie, ne?
Ich weiß nicht, also im Zweifel ist das Auto stärker, aber risikobehaftet, wenn man eben nicht das tut, was man tun soll, nämlich vorher nach links und rechts gucken. Ich habe in Berlin auch schon einige Szenen erlebt und sitze ich ja hier nie am Fahrersitz, sondern am Beifahrersitz.
Warum denn eigentlich dann vor Ort nicht? Das wollte ich Sie sowieso fragen. Ja. Warum haben Sie noch bestimmt Anspruch auf den Fahrer?
Nö, also als normaler Abgeordneter hat man nur die Möglichkeit, die Fahrbereitschaft hier in Berlin zu nutzen. Also von Diensttermin zu Diensttermin hier in der Hauptstadt. Mhm. Aber wenn ich zu Hause bin, dann fahre ich sehr gerne mit dem Zug. Aber es gibt eben Orte, wenn man abends Veranstaltungen hat, da bist du ja 5 Stunden mit dem Zug unterwegs, aber nur 3 Stunden mit dem Auto. Und dann, ich will ja auch wieder nach Hause. Und dann benutze ich den eigenen Wagen. Ja.
Okay. Was haben Sie denn hier überhaupt? Sie haben hier eine Dienstwohnung?
Nein, ich wohne im Hotel.
Ach, so lange schon?
Ich wohne schon seit 15 Jahren im Hotel. Zunächst habe ich mich tatsächlich um eine Wohnung bemüht. Aber irgendwann habe ich gedacht, auch immer im Hotel, das ist ja gar nicht so schlecht. Du musst dich um nichts kümmern. Ja, und außerdem habe ich dann noch Fitnessraum und Sauna und so die kleinen Annehmlichkeiten des Lebens. Und morgens gibt es sogar Frühstück. Und dann habe ich mir das Ganze mal durchgerechnet. Und ich muss sagen, ob ich jetzt mir eine Wohnung miete oder ob ich im Hotel lebe, ist kein Unterschied. Die Wohnung ist natürlich im Monat preiswerter, aber im Hotel zahle ich ja nur die Nächte, die ich doch tatsächlich verbringe. Und von den 52 Wochen des Jahres sind ja nur 22 Sitzungswochen von Montag bis Freitag, macht 88 Nächte, während ich sonst 365 bezahlen müsste. Und weil ich ja verheiratet bin, müsste ich ja in Berlin noch Zweitwohnungssteuer bezahlen. Wenn ich eine Zweitwohnung hätte, meine Erstwohnung würde ja in Bergisch Gladbach bleiben. Das heißt, das habe ich jetzt auch noch gespart.
Sie Fuchs.
Ja.
Und was kaufen Sie sich von dem gesparten Geld?
Alles für die Kinder. Das sind die Hauptinvestitionen tätige ich in die Kinder.
Also dann geben Sie aber wahrscheinlich so Kuverts mit Bargeld weiter, weil Ihre Töchter, die ja jetzt alle so ein Alter erreicht haben, in dem man nicht mehr unbedingt weiß, was sich so eine Tochter wünscht. Also einen Kapuzenpulli können Sie denen nicht mehr kaufen. Das sind hübsche, hochgewachsene Frauen. Was schenken Sie denen denn?
Also Gott sei Dank bekomme ich den einen oder anderen Tipp von meiner Frau. Aber Sie haben völlig recht, in der Regel wünschen die sich
Geld.
Was. Und wenn das... Nee. Also ich weiß nicht, wann ich zum letzten Mal Geld verschenkt habe. Also die wünschen sich was und dann versucht Papa den Wunsch zu erfüllen und... meine Frau realisiert das dann.
Wie nett. So, bevor wir Ihre Frau ein bisschen kennenlernen, Sabine, und ich muss Ihnen sagen, dass fast das Allerschönste an der Recherche im Vorfeld auf diese Sendung war, dass Sabine Bosbach hieß, bevor sie Herrn Bosbach kennengelernt hat.
Ja, was bei uns keine Sensation ist, denn der Name Bosbach ist ein ganz, ganz häufiger Name im Bergischen Land. Der Kollege aus dem Nachbarwahlkreis heißt ja Flossbach, Klaus-Peter Flossbach. Und also was Schmitz in Köln ist oder Huber in München, das ist Bosbach im Bergischen Land.
Also Sie haben mir das jetzt ein bisschen kaputt gemacht, deswegen würde ich Sie auch ungern ausreden lassen. Denn ich finde, das ist toll für uns. Hier ist das was ganz Besonderes.
Der eigentliche Witz ist ja, dass meine Schwiegermutter auch Bosbach heißt. Und meine Schwiegermutter ist seit 15 Jahren verwitwet, lebt bei uns im Haus. Und was meinen Sie, wie lustig das ist, wenn Schwiegermutter ans Telefon geht? Bosbach. Ich hätte mal gerne Ihren Gatten gesprochen. Nee, der ist verstorben. Den habe ich doch gestern noch im Fernsehen gesehen. Ja, das muss ein Wunder sein. Der ist schon vor 15 Jahren verstorben. Ach, sind Sie nicht, Frau Bosbach? Doch. Man ist erst mal Pause, bis dann meine Schwiegermutter sagt, Sie meinen meinen Schwiegersohn. Ja, da können Sie doch nicht auch Bosbach heißen. Und dann
geht's
dröseln wir das Ganze auf. Wir wohnen ja unter einem Dach. Und entgegen landläufiger Meinung, Schwiegermutter, Schwiegersohn verstehen sich prächtig, ja.
Alles aus Liebe, das passt
doch
jetzt,
oder? Das passt doch zur Schwiegermutter, ne?
Udo,
genau, eine bessere hätte ich mir gar nicht wünschen können.
Radio 1. Hörbar Rust.
Es geht los mit Take Me to the Church. Das ist die Stunde 2 der Hörbar Rust heute mit Wolfgang Bosbach. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Radio 1, die Hörbar Rust, heute mit dem Politiker Wolfgang Bosbach. Wir werden nicht alle Stationen Ihres Lebens jetzt in dieser Stunde abklopfen können. Will ich auch gar nicht, damit würden wir uns viel Zeit auch vergeben. Aber so ein paar Sachen sind sicherlich wichtig. Ihre Eltern, Else und Alfred, die leben noch beide.
Und wie? Die sind topfit. Mama ist jetzt 87 geworden, Papa 93 und die sind noch so, ja, rustikal formuliert, gut drauf. Das ist schon eine Gnade.
Sie selbst heißen Wolfgang Walter Wilhelm.
Ja, deswegen auch meine Internetadresse www.wobo.de. Radikal, aber muss ich loswerden.
Na, Wobo, es gibt ja tatsächlich www.wobo.de. Das ist tatsächlich so, dass Sie eine Seite haben. Es gab auch schon Facebook-Fanseiten und Befürworterseiten, die gibt es auch noch. Ist unglaublich. Es gibt, glaube ich, alleine 5 auf Ihren Namen. Aber warum? Wer sind Walter und Wilhelm? Sind das die Brüder Ihres Vaters?
Das ist ein Bruder meiner Mutter und der gefallene Bruder meines Vaters. Ja. Beides waren Onkel, die ich nie kennengelernt habe, weil sie schon im Zweiten Weltkrieg als Soldaten gefallen sind. Ja. Deswegen Wolfgang, Walter, Wilhelm. Ja.
Und waren Sie ein liebes Kind?
Also bei meiner Schwester würde ich das sofort unterschreiben, müsste man meine Eltern fragen. Meine Mutter, die hat sich ja nun im Wesentlichen um die Erziehung gekümmert. Mein Vater war sehr, sehr oft weg, viel gearbeitet.
Was hat er gemacht?
Der war ja Personalleiter bei der Konsumgenossenschaft Köln.
Sie später eine Lehre gemacht haben.
Ja, er war ja Zivilist. Er war ja an der Zentrale. Ich war ja im Handel draußen, im Supermarkt, aber im gleichen Unternehmen. Völlig richtig. Also Papa hat wirklich viel gearbeitet, war sehr oft nicht zu Hause oder ist sehr spät nach Hause gekommen. Kurzum. Um die Kinder hat sich die Mama gekümmert. Meine Schwester war genau das, was man sich unter einem lieben Kind vorstellt. Sie ist dann auch später Lehrerin geworden.
Sogar Lateinlehrerin.
Lehrerin für Latein und Geschichte, genau, das passte 100%. War auch immer die wesentlich bessere Schülerin als ich. Also Mutter würde sagen, anstrengend, aber in Ordnung.
Und was war der Plan damals? Können Sie sich daran erinnern, wollten Sie wie jeder Junge Baggerführer oder Fußballprofi werden?
Ja, ich wollte ja unbedingt Fußballprofi werden, allerdings war der Ehrgeiz größer als das Talent und irgendwann habe ich dann noch eingesehen, damit kannst du keine Familie ernähren.
Was ist denn, wenn Sie auf Ihr Leben schauen, ich überlege gerade, ob es eine sehr doofe Frage ist oder ob sie nur halb doof ist, was größer ist, Ehrgeiz oder Leidenschaft?
Ich glaube, du musst die Leidenschaft mitbringen. Ehrgeiz alleine, ohne dass man sich auch für die Sache interessiert, für Inhalte interessiert, dass man wirklich was bewegen und verändern will, wird nicht ausreichend sein. Ehrgeiz kann man auch sehr negativ auslegen. Ich glaube, Leidenschaft für eine Sache oder für ein Ziel ist der bessere Begriff.
In der Schule haben Sie nie mehr gemacht, als nötig war. Haben Sie auch mal zugegeben, wie war dieser Spruch mit dem Pferd, ein gutes Pferd?
Springt nur so hoch, wie es sein muss, ja.
Gut. Also war es auch nicht erstaunlich oder für irgendjemanden irritierend, als Sie dann nach der mittleren Reife abgegangen sind?
Also ich glaube, eine 5 hätte ich nicht mit nach Hause bringen dürfen. Aber da gab es auch schon mal 4er. Nun müssen Sie wissen, ich habe eine Schwester. Ich glaube nicht, dass die mal eine 2 auf dem Zeugnis hatte. Die hat auch ein Abitur gemacht mit 1,0.
Ui.
Das ist natürlich für den jüngeren Bruder, der eher freizeitorientiert war, eine echte Belastung. Das heißt, ich wusste, wenn es Zeugnisse gibt, musst du sofort nach Hause. Denn wenn meine Schwester mal angekommen war mit ihrem Zeugnis, musste ich meins überhaupt nicht mehr vorzeigen. Und öfter man am besten so mit dem Satz, Mama, ich habe dich so lieb und ich bin so froh, dass du mein Papa bist. Und dann ist auch die 3 nicht mehr so schlimm am Zeugnis. Aber meine Schwester hat die Latte immer unglaublich hochgelegt. Ne?
Ja. Dafür sind Sie aber, also Sie haben eine Lehre gemacht zum Einzelhandelskaufmann und sind für dieses Unternehmen, also ich weiß noch, als ich Kind war, ich glaube, man darf jetzt ruhig Coop sagen, ohne groß Werbung zu machen, weil gibt es keinen Coop noch?
Ich glaube, in Hamburg noch. Aber die Coop West AG, die mein Arbeitgeber war, meine Arbeitgeberin, gibt es nicht mehr.
Naja, Sie waren dort Deutschlands jüngster Supermarktleiter.
Ja, zumindest einer der jüngsten. Im Konzern war ich der Jüngste.
Ja. Ja, mit 20 so einen Supermarkt zu leiten, da hat man Ihnen aber viel zugetraut.
Das war eigentlich noch ganz lustig, weil es war ein Laden, in dem ich auch als Lehrling gearbeitet hatte. Mhm. Ich war dann noch in 3 anderen, aber ich bin dann als Chef wieder zurückgekommen. Und da waren ja noch fast alles die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig, die mich mal als Lehrling ausgebildet hat.
Es gibt doch diesen der Volksmund, der ja meistens recht hat. Es gibt doch irgendeinen Spruch.
Man sieht sich immer 2-mal im Leben. Und ich wusste noch genau, wer den Lehrling Bosbach gut behandelt hatte, als ich als Chef wiedergekommen bin.
Genau, ich glaube, es gibt so einen Spruch, daran erinnern. Der heißt irgendwie, sei nett zu allem, wer weiß, irgendwann werden Sie als seine Chefs. Oder es gibt sogar sowas.
Da ist was dran, ja.
Sie haben das sicherlich, wird Sie wahrscheinlich mit Stolz erfüllt haben. Ich meine, mit 20 so viel Verantwortung zu haben, ist klasse. Aber irgendwann wird bei Ihnen der Punkt gekommen sein, wo Sie gesagt haben, okay, Europaletten sind was Tolles und hier die Leute im Griff zu haben, ist auch super. Sie haben auch Ladendiebe auf kuriose Art und Weise erlegt oder gestellt, sagen wir es mal lieber so. Aber irgendwann hat es ja geklopft und Sie haben sich gesagt, es kann nicht alles sein.
Ja und nein. Auf der einen Seite, es war eine unglaublich interessante Zeit. Ich habe sehr viel gelernt fürs Leben, vor allem Umgang mit Menschen. Und ich habe immer viel gearbeitet. Auch wenn damals Ladenschluss 18.30 Uhr war, aber ich hatte immer eine 6-Tage-Woche und 10-12 Stunden war ich immer im Dienst. Deswegen hat mir auch später die ganze Belastung im Zusammenhang mit der Politik überhaupt nichts ausgemacht, weil ich es eigentlich schon mit 20, 21 Jahren genau so gewohnt war. Ich habe es als nichts Besonderes empfunden. Ich hatte damals schon einen der größten Supermärkte im Konzern und ich wollte dem Handel gar nicht in den Rücken kehren. Ich wollte mich weiterbilden, bisschen schlauer machen. Mhm. Ich hatte ja in Anführungszeichen nur mittlere Reife und wollte mich wirklich weiterbilden und dann wieder zurückgehen. Aber dann habe ich eben während der Ausbildung zum Betriebswirt Kontakt zur Juristerei bekommen und da wusste ich, das ist es, das ist das, was du machen möchtest. Aber dafür brauchte ich erst das Vollabitur.
Eine eigene Wohnung hingegen nicht, denn Sie sind echt spät ausgezogen.
Ja, meine Mutter hat mich rausgekehrt.
Mensch, mit 28.
Ja, meine Schwester ist mit 18 schon ausgezogen, um in Köln zu studieren. Und ich fand das immer prima.
Ja, Mutter, ach.
Nee, ja. Mutter meinte dann mit 28, wird's langsam Zeit. Ja, die hat mich dann rausgekehrt, bis ich dann auf. Da musste ich mich selbst durchs Leben
das
schlagen.
Das kam ungefähr zeitgleich, ne? Dass Sie Ihr Studium, Ihr Jurastudium begonnen haben
genau,
und dass Sie
richtig.
Dann ausgehört. Ja, ja. Frank Sinatra haben Sie mitgebracht mit Let Me Try Again. Haben Sie ihn mal im Konzert gesehen?
Ja, kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Es war eine wunderschöne Kombination. Eine laue Sommernacht, live Open Air vor dem Kölner Dom auf dem Roncalli-Platz. Frank Sinatra mit großem Orchester und neben mir saß Helge Schneider, den ich eigentlich bis dahin nur aus irgendwelchen schrägen Performances kannte. Aber das ist ein so kluger Mann, ein so sympathischer Mann. Seitdem bin ich Helge Schneider-Fan.
I know I said that I was leaving.
Unverkennbar Frank Sinatra, Let Me Try Again. Und zu Gast ist heute Wolfgang Bosbach, dessen Leben und dessen politische Karriere wir hier gerade so ein bisschen im Schnelldurchlauf zeichnen. Wann haben Sie denn angefangen, sich so richtig aktiv für Politik zu interessieren, in die Partei einzutreten?
Im Grunde, bevor ich Mitglied der Jungen Union und dann der CDU geworden bin. Jetzt kommt so eine Passage, Opa erzählt vom Krieg, aber die Älteren werden sich noch daran erinnern können. Es gab Anfang der 70er Jahre in Deutschland eine heftige politische, gesellschaftspolitische Auseinandersetzung zum Thema Abtreibung, Paragraf 218, Novellierung, ja oder nein. Und für mich spielt Lebensschutz nach wie vor eine große Rolle und ich habe mich für dieses Thema wesentlich intensiver interessiert als für eine parteipolitische Arbeit oder später Karriere. Aber ich glaube, es war diese gesellschaftliche Debatte, die mich politisiert hat. Und dann war es so, heute schwer erklärbar, aber früher war das so. Es gab das Misstrauensvotum Brandt-Barzel 1972 oder genauer gesagt Barzel gegen Brandt. Vorgezogene Neuwahlen, das Misstrauensvotum war gescheitert, heftige innenpolitische Auseinandersetzung über die sogenannte neue Ostpolitik der sozialliberalen Koalition. Damals hat man sich politisch, parteipolitisch, öffentlich bekannt. Die allermeisten Autos hatten einen Aufkleber für die eine oder die andere Partei. Man hat Buttons getragen. Man hat öffentlich dokumentiert, zu welcher Partei man steht. Und dann habe ich mich auch entschieden, erst zur Jungen Union und dann in die CDU zu gehen. Obwohl die meisten meiner Freunde sind eher politisch anders abgebogen. Aber hat an den Freundschaften nichts geändert.
Ja. Haben Sie etwas angestrebt? Also wird man Kommunalpolitiker mit dem Wunsch, mit dem ausdrücklichen Wunsch, eines Tages im Bundestag sitzen zu wollen?
Das kannst du gar nicht. Das ist vielleicht eine Hoffnung, die man hat. Aber so etwas kann man überhaupt nicht planen. Bei mir war es vielleicht etwas untypisch, weil ich ja 12 Jahre für einen Abgeordneten gearbeitet habe, als Abgeordneter, Mitarbeiter, so wie ich selber heute Mitarbeiter beschäftige. Was damals ging, weil der Bundestag ja noch in Bonn war und ich habe ja mein Abitur nachgeholt, ich habe Jura studiert, ich musste ja von was leben. Meine Eltern hätten ja nicht noch das zweite Kind per Studium finanzieren können. Ich glaube, meine Eltern waren auch froh, dass sie mich nicht finanziell unterstützen müssten. Und dann habe ich eben während der ganzen Zeit gearbeitet in Bergisch Gladbach und in Bonn, was ja kein großes Problem war. Das ist eine Sache von einer halben Stunde, dann ist man ja von Bergisch Gladbach in Bonn.
Ich glaube 1994 war es, dass Sie das erste Mal Wahlkampf für den Bundestag gemacht haben.
Für meinen eigenen Bundestagsmandat. Ja, das stimmt. War mein erster Wahlkampf, ja. Sonst war meine erste Bundestagswahl, mein erster Wahlkampf, den ich auch organisiert habe für meinen Vorgänger, für Herrn Krey. Das war 1976. Mhm. So lange ist das schon her. Ja.
Es heißt ja immer, je ne regrette rien.
Ja.
Sie sagen, das ist eine Spur zu schnell. Ist das wirklich so? Ja. Sie bereuen nichts?
Nein, ich kenne den Satz. Je ne regrette rien von Edith Piaf ist auch ein hinreißendes Lied. Aber natürlich gibt es einige Dinge in meinem Leben, die ich bereue. Dazu gehört natürlich der völlig fahrlässige Umgang mit meiner eigenen Gesundheit. Und vielleicht habe ich auch ein bisschen zu spät geheiratet. Hätte ich früher geheiratet, hätte ich mehr von meinen Kindern gehabt. Oder Sie hätten mehr von Ihrem Papa gehabt.
Ganz ehrlich, glauben Sie das wirklich?
Ja, das glaube ich, denn das war schon eine Zäsur. Der Umzug des Bundestages von Bonn nach Berlin, das war eine viel größere Veränderung, als man das so von außen wahrnehmen kann. Denn bis dahin hatte ich ja oft die Kinder in den Kindergarten gebracht, später in die Schule. Wir sind zusammen Auto gefahren, haben Musik gehört. Abends war Papa zwar erst zu Hause, wenn die Kinder im Bett lagen, aber wir haben morgen zusammen gefrühstückt. Mhm. Ich habe richtig am Familienleben teilnehmen können. Mit dem Umzug nach Berlin war das vorbei. Und da war ich auch... Das kann man auch schlecht erklären, aber das ist so. Ich weiß, was ich jetzt sage, klingt nicht sympathisch, aber das ist so. Wenn du dann nach Tagen nach Hause kommst, wirklich müde und abgespannt, freitagsabends, dann willst du deine Ruhe haben. Die Kinder wollen dir alles erzählen, was sie in der Woche erlebt haben und was sie am Wochenende unternehmen möchte. Und der Papa will erstmal Ruhe haben. Und das war früher, als wir noch in Bonn waren, einfacher.
Sie wissen schon, warum ich das mit dem Bereuen angesprochen habe, jetzt im Kontext mit Ihrem ersten eigenen Wahlkampf 1994. Denn ich möchte natürlich, dass diese Sendung hier auch vielleicht so ein bisschen als kleine Warnung für andere Menschen gelten kann. Sie wollten natürlich nicht Schwäche zeigen. Männer wollen das generell oft nicht. Und als Mitglied, als jemand, der zu wählen ist, will man natürlich auch sowieso als stark gelten. Sie haben war das eine ganz einfache, normale Grippe, die Sie verschleppt haben?
Achtung mit der Formulierung, denn die Grippe ist eine ernstzunehmende Erkrankung. Das ist eine Virusinfektion und die man nie auf die leichte Schulter nehmen darf. Darf man nicht mit einer Erkältung verwechseln. Jetzt mache ich natürlich den Schlaumeier.
Richtig,
aber meine
klar.
chronische Herzerkrankung ist eben die Folge einer verschleppten Grippe, an die ich mich noch sehr, sehr gut erinnern kann, weil ich tagelang mir selber gesagt habe, eigentlich musst du ins Bett. Ich hatte hohes Fieber. Auf der anderen Seite, ja, ich stand mitten im Wahlkampf, es war meine erste Kandidatur, da kannst du doch nicht Termine absagen und dich ins Bett legen. Was für einen Eindruck sollen denn die Leute von dir bekommen? Bis sich dann eben herausgestellt hatte, dass ich eine Herzmuskelentzündung habe. Ja, und heute sind 21 Jahre vorbei und daran leide ich immer noch, habe mittlerweile Herzschrittmacher, Defibrillator. Hätte ich mich damals mal besser ein paar Tage ins Bett gelegt.
Okay, also Warnung an Sie und euch da draußen.
Nehmt das nicht auf die leichte Schulter.
Nee, und das wird in dieser Sendung nicht die letzte Warnung bleiben. Erstmal hören wir jetzt Musik. Dear Darling haben Sie mitgebracht. Was ist das für ein Lied?
Ich finde Olly Murs als Künstler gut. Mir gefällt das Lied. Dear Darling ist jetzt nicht der aktuellste Hit, ist schon vielleicht anderthalb, zwei Jahre alt. Aber hat auch so einen schönen originellen Einstieg. Please excuse my writing. Vielleicht schreibt er gerade an einem Liebesbrief. Ich weiß es nicht, aber ein schönes Lied.
Dear darling, please excuse my writing.
Radio 1. Hörbar Rust.
Willkommen zur letzten halben Stunde mit Wolfgang Bosbach und Mary J. Blige, Sweet Thing. Herr Bosbach, Sie streicheln meinem Hund die ganzen Haare in meine Jacke. Ich weiß nicht, wie ich es besser formulieren soll. Also der Hund liegt hier. Herr Bosbach hat einen Stuhl herangezogen, auf dem der Hund liegt. Der Hund liegt auf meiner Jacke, damit der Stuhl nicht vollgehaart wird. Aber Sie haben diesen Hund jetzt so exzessiv gestreichelt, dass das aussieht, als würde sie auf ihrem eigenen Lammfell liegen.
Also ich kann nur sagen, der Hund ist eine Hündin und hat die Jacke längst in Besitz genommen. Das war mal ihre Jacke. Das ist jetzt ein ganz feines Betty für unsere Hundedame.
Ja.
Die fühlt sich da sehr, sehr wohl.
Also Sie sind tatsächlich, sehen Sie, das mag sie nicht, wenn sie an den Füßen festgehalten wird. Nee, Pfötchen mag sie nicht. Aber Sie sind ganz vernarrt und haben aber selbst keinen Hund.
Ja, ich hätte ja so gern einen, aber ich darf keinen haben. Denn meine Frau sagt, wahrscheinlich nicht jetzt 100% zu Unrecht, was machen wir denn mit dem guten Hund, wenn du in Berlin bist?
Die Richtig,
Arbeit bleibt
ja, ja.
doch an mir hängen. Ja. Und da hat Sabine wieder mal recht, ja.
Sabine hat oft recht. Sabine hat nicht immer recht. Wenn es zum Beispiel darum geht, das habe ich gelesen, es scheint in ihrem Haushalt nur einen Fernseher zu geben. Wenn sie dann mal zu Hause sind und Fußball gucken wollen als eingefleischter Fan, dann sagt Sabine schon mal sowas wie, nimm das doch auf und guck es dir morgen an.
Ja, das ist natürlich. Das steht ja die Ehe auf der Kippe. Ja, wenn ich gesagt bekomme, hör mal, nimm doch den Spiel auf, dann kannst du auch morgen in Ruhe gucken. Erstmal habe ich morgen auch keine Ruhe. Und zweitens, dann kenne ich ja das Ergebnis. Aber glauben Sie nicht, dass für so eine wirklich überzeugende Argumentation eine Ehefrau zu haben ist? Ich weiß auch nicht, haben die Damen da einen Fernsehgeschmack mit Germany's Next Topmodel. Und wenn Guido Maria Kretschmer auftaucht, sind meine Frauen ohnehin nicht mehr zu halten. Ja, und dann gucken sie Shopping Queen und Grill den Hänsler. Und
guck dir das an.
Ach, eigentlich will ich ja nur einen Tatort gucken und Fußball. Aber glauben Sie nicht, dass ich mit dem Geschmack da durchdringe. Gott sei Dank hat ja meine Schwiegermutter einen zweiten Fernseher.
Ach, deswegen verstehen Sie sich mit der auch so gut.
Schwiegermutter wohnt ja unterm Dach
ja. Und
die hat auch einen eigenen Fernseher. Und dann bekomme ich da Asyl.
Ich verstehe. Also es ist wirklich das Matriarchat um Sie herum. Wenn Sie es nochmal so, drei Töchter, Ihre Frau, die Schwiegermutter.
Fünf Frauen im Haus. Also
wow,
was Gehorsam ist. Ja, ja.
Und Sie sind auch trainiert wahrscheinlich was ist denn dann im Shoppen? Wenn die Shopping Queen und so ein Kram gucken, müssen Sie dann mit zum Einkaufen?
Traurigen Erfahrungen. Vor allen Dingen im Urlaub, jetzt scheint mal gerade die Sonne und dann gehen die Kinder dann gerne mit mir einkaufen. Und der Höhepunkt ist der Schuhkauf. Ich werde nie verstehen, wieso man sich ein Paar zeigen lässt. Das sieht gut aus, das passt. Dann lässt man sich nochmal 15 Paare zeigen. Am Ende nimmt man doch das Paar, das man zuerst gesehen hat. Mit der einfachen Frage, warum haben wir das nicht gleich genommen, kommst du allerdings nicht durch. Mittlerweile gibt es so Beruhigungsecken für Männer. Da werden wir platziert und dann bekommen wir ein Cappuccino angeboten und werden bespaßt. Aber ich glaube, es ist das Ritual, es ist das Einkaufen als Event an sich, was die Bedeutung hat und nicht, wie wir das eher sehen als Männer, Kauf eines Gegenstandes zur Befriedigung eines bestimmten Bedürfnisses. Hier Ersatz für ein nicht mehr ganz funktionsfähiges Schuhwerk. Der Schuhkauf muss für Frauen eine ganz andere Bedeutung haben als für uns Männer.
Das Problem ist auch, dass sich das... Ich habe das Gefühl, je älter der Mensch wird, je älter die Frau wird, desto mehr dieser Zellen, dieser interessanten Zellen gibt es. Also es gibt dann Vasen werden interessant, Sonnenbrillen werden interessant, Handtaschen sind es oft schon. Man will diesem Klischee gar nicht entsprechen.
Ja,
man möchte diesem
Herbst.
Klischee.
Jetzt kommt die Dekomania bei mir zu Hause. Kürbisse ohne Ende. Sie glauben gar nicht, was da jetzt umdekoriert wird.
Wir sind doch schon mitten im Herbst.
Ich sage ja, kommen Sie mal zu Bosbachs nach Hause. Hier ein Zweig, da wird Glühwein gekocht. So viel kann kein Mensch trinken. Überall Stöfchen und Kürbisse. Also, dann wird dekoriert.
Aber Sie mögen das doch schon ganz gerne. Überlegen Sie mal, dann fahren Sie wieder zurück, setzen sich in den Flieger, kommen in Ihr anonymes, wenn auch nettes, Hallo Herr Bosbach, Hotel. Da ist dann gar keine Deko wahrscheinlich. Vielleicht mal neben dem Buffet liegt so eine olle, kleine, ausgeschnittene, geschnitzte Kürbisfrucht so.
In der
Aber
Art.
Nach Hause zu kommen ist doch dann auch ins Nest.
Nein.
Sie finden es doch bestimmt auch schön.
Ich finde das ja auch schön, nur man sieht eben doch, dass die Gedankenwelten gelegentlich unterschiedlich sind bei Männern und Frauen. Und vielleicht muss es auch so sein.
Wie ist denn das mit der Leichtigkeit zu Hause? Also wenn die Töchter zu Hause sind und ihre Frau ja sowieso, es schwebt ja über ihnen, wie über uns allen im Übrigen, ein Damoklesschwert. Mit dem Unterschied, dass Sie dieses Damoklesschwert vielleicht ein bisschen deutlicher sehen als ich unter Umständen. Bei Ihnen wurde Prostatakrebs diagnostiziert und vor 2,5 Jahren, glaube ich, hat man Sie darauf hingewiesen, dass es Metastasen gibt. So, das heißt, so haben Sie es mal ausgedrückt, es geht nicht mehr darum zu heilen, es geht darum, das Leben zu genießen und zu verlängern.
Lebensverlängerung, ja? Lebensqualität, genau.
Davor hatten Sie so eine Diagnose bekommen, weil die erste OP eigentlich ganz gut verlief,
ja.
Von 23 Jahren, was ja. ich auch so interessant finde, wie man auf 23 Jahre nun ja. gerade kommt, dann wären Sie 81. Davon gehen Sie jetzt nicht mehr unbedingt aus, Sie schließen es aber auch nicht aus, oder doch?
Also man hofft ja immer, dass es noch therapeutische Möglichkeiten gibt, die wir heute nicht kennen, dass die medizinische, pharmazeutische Forschung jetzt Medikamente entwickelt, die vielleicht nicht nur für ein längeres Leben, sondern auch für Heilung sorgen könnten. Aber ich will auch nicht jeden Tag darauf hoffen, sonst wird man jeden Tag wieder aufs Neue enttäuscht. Nie an Dingen verzweifeln, die du nicht ändern kannst. Ich bin kein Bruder Leichtfuß. Ich nehme jeden Untersuchungstermin wahr, und das sind nicht wenige. Ich nehme mit größter Präzision meine Medikamente, das sind noch mehr. Also ich nehme das nicht auf die leichte Schulter. Aber wenn ich jetzt von morgens bis abends darüber grüble, was soll aus mir werden, da geht es mir auch nicht besser von.
Nein, das ist sicherlich richtig. Und ich glaube, dass Sie mit so einer Haltung, wie es wirklich in Ihnen aussieht, das weiß natürlich kein Mensch außer Ihnen selbst. Und das wird auch nicht immer so stabil sein wahrscheinlich.
Ja, das ist ein Auf und Ab, völlig richtig.
Genau. Aber ich glaube tatsächlich schon, dass die mentale Stärke und diese Art der, ob das jetzt ihre reinsche Frohnatur ist oder keine Ahnung, ihre Einstellung zum Leben, vielleicht auch, weil sie Christ sind, ich weiß es nicht, aber irgendetwas scheint ja dafür zu sorgen, dass sie nicht von so einer dunklen Wolke umgeben zu sein scheinen.
Bin ich gar nicht. Man kann nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Und ich hatte bis jetzt ein so tolles Leben. Ich habe so viel erlebt. Also mehr kann man eigentlich gar nicht erwarten vom Leben. Ich bin ein rundum glücklicher und zufriedener Mann und Mensch. Das eine oder andere hätte ich mir sicherlich anders gewünscht. Gesundheit ist dafür nur ein Beispiel. Aber viele Menschen geht es wesentlich schlechter als mir. Und deswegen komme ich gar nicht auf den Gedanken, jetzt irgendwie zu verzagen oder zu hadern mit meinem Schicksal. Alles Unsinn. Ich versuche aus einer schwierigen Situation das Beste zu machen. Weiter geht's.
In diesem Jahr stand die West Coast, glaube ich, auf dem Programm. Haben Sie das gemacht?
Das habe ich nicht gemacht, weil meine jüngste Tochter, Victoria, mich händeringend darum gebeten hat. Auf die Idee musst du ja erst mal kommen, es erst zu machen, wenn sie 21 ist. Also Victoria und Papa, wir sind ein unglaublich gutes Team und sie möchte einmal in ihrem Leben nach Las Vegas. Dafür muss aber 21 Jahre sein, um auch mal in die Casinos zu kommen. Da habe ich auch gedacht, Kind, du hast vielleicht Sorgen, aber...
Wie alt ist sie jetzt?
Sie wird jetzt 20. Sie wird jetzt in wenigen Tagen, hat sie 20. Geburtstag. Eigentlich stand das auf der Tagesordnung. Jetzt wollt ihr einmal den berühmten Highway an der Westküste fahren von Nord nach Süd. Ich bin Ihnen einmal ein Stück von Süd nach Norden gefahren. Aber die schönere Seite ist natürlich die Pazifikseite. Und die hast du dann rechts von dir auf der Fahrerseite, wenn du von Nord nach Süd fährst. Oben von San Francisco bis nach San Diego. Und die Älteste war gerade da, San Diego. Bin einmal in meinem Leben dort gewesen. Ein einziger Traum. Und dann noch ein paar Tage in San Diego ausspannen, vielleicht im Hotel El Coronado, was jeder kennt, der den Film kennt, manche mögen es heiß. Da würde ich mir so einen Traum erfüllen, ja.
Was ist mit Rom?
Rom, absolute Lieblingsstadt. Bin ja schon einige Jahre nicht mehr da gewesen, aber das ist 2000 Jahre Geschichte, das ist Kulturgeschichte. Das ist ja auch für Christen ein ganz wichtiger Ort. Also die schönste Erinnerung, die ich an Rom habe, ungeplante Begegnung mit Johannes Paul II. Wir haben den Petersdom besichtigt und hinter mir sagt eine Stimme, ich höre, Sie kommen aus Deutschland. Und ich drehe mich rum, da steht der Heilige Vater vor mir. Boah, ich bin jetzt alter Mästin, aber was machst du in dem Moment, wenn der Papst hinter dir steht? Ja, ich wusste jetzt gar nicht, sinkt man zu Boden oder küsst man den Ring? Wie verhält man sich da? Man kann ja nicht sagen, hallo, Heiliger Vater, ich bin, sondern... Er hat sofort gemerkt, wie verlegen ich war. Wir haben uns dann 2-3 Minuten unterhalten und das war eine unglaublich emotionale Begegnung. Ja, vielleicht, weil ich gar nicht damit gerechnet habe, nach dem Gottesdienst ihn noch, ich war so im Gottesdienst, den er gehalten hatte in der Kirche, ihn noch persönlich zu treffen. Ja.
Ich weiß, dass ich nicht die Erste und Einzige bin, die Sie das fragt, aber ich würde Sie das der Vollständigkeit halber doch noch mal fragen wollen, ob Sie mit Ihrer Haltung als Christ gehadert haben, als es zu dieser Diagnose kam.
Ja, schon. Ich habe gedacht, womit hast du das verdient? Ich glaube, das würde sich jeder fragen, denn ich hatte ja schon mit meiner Herzerkrankung genug zu tun und muss ja auch wegen meiner chronischen Herzmuskelschwäche viele Medikamente nehmen. Man weiß ja manchmal nicht, bekämpfe ich jetzt die Krankheit oder bekämpfe ich die Nebenwirkungen. Als dann die Krebsdiagnose noch dazu kam, da habe ich gedacht, also das geht aber jetzt gar nicht und dann hadert man mit dem lieben Gott. Ja, das ist so. Und gleichzeitig schöpft man auch Kraft im Glauben. Es wird widersprüchlich, aber genau so ist es. Man hält sich auch dann an dem Glauben fest, dass das Tod eben nicht das letzte Wort ist, nicht das letzte Wort hat, dass es noch ein Leben nach dem Tod gibt.
Diese Wiedergeburt scheint also ein tröstlicher Gedanke zu sein, aber er führt sie, wenn wir jetzt einfach mal weiterspinnen, denn wir beide werden es nicht wissen, führt er sie offenbar nicht wieder zu den Lebenden hier auf die Erde in anderer Gestalt, wie es ja in anderen Religionen durchaus üblich ist. Mhm. Was erwartet sie? Was denken Sie?
Ich glaube, ich würde alles anders sehen, wenn ich keine Kinder hätte. Ich gehe auch nicht davon aus, eines Tages werde ich wie alle anderen Menschen auch sterben. Dann trete ich vor den Schöpfer und da sitzt ein älterer, gütiger Herr mit einem langen, weißen Bart. Und ich bin ja eher so ein rheinischer Katholik, also hier unten so leben, dass ich oben doch gerade reinkomme und der hält mir dann mein Sündenregister vor, sagt aber so unterm Strich.
14 Punkte.
4, ja, genau. Noch eine 4, ja, also bitteschön. Und Petrus begleitet mich dann in den Himmel, sondern ich glaube, dass ich weiterlebe in den Gedanken, in den Erinnerungen meiner Kinder, dass sie wissen, dass die Eltern ihnen viel mit auf den Weg geben wollten. Und wenn ich sagen kann, dass ich in ihnen weiterlebe, hat sich mein Leben gelohnt. Käme ich nie auf den Gedanken zu sagen, das hat sich nicht gelohnt. Doch, dann hat es sich gelohnt.
Ist es lästig, dass der Tod so oft Inhalt der Interviews ist, die Sie führen dürfen oder wollen oder müssen?
Jein. Auf der einen Seite weiß ich, mit meiner Haltung mache ich auch vielen Menschen in ähnlicher Situation Mut. Ich war auch in der vergangenen Woche noch bei einer Prostata-Selbsthilfegruppe, wo die sich nachher so nett bei mir bedankt haben, weil ich auch den Herren, die zum Teil in einer besseren Verfassung waren, als ich gesagt habe, ey Leute, jetzt mal hier Kopf hoch, das Leben geht weiter und jetzt mal nicht darüber nachdenken, wie schwierig alles ist, sondern was ihr noch alles machen könnt, jetzt mal ein bisschen fröhlich werden. Da macht man den Menschen, den Betroffenen, wenn man so will, den Leidensgenossen auch Mut. Andere wiederum hatten viel mehr Probleme in der Selbsthilfegruppe als ich. Es gibt ja befürchtete Nebenwirkungen. Mhm. Die im Detail geschildert wurden, von denen ich, Gott sei Dank, bis zur Stunde verschont geblieben bin. Und wenn man dann so die Erfahrungen austauscht und wenn man sich dann hinterher so nett bei mir bedankt, dann sage ich, komm, wenn man anderen Menschen Mut machen kann, dann hat man es richtig gemacht. Aber dass das Buch von Anna von Bayern ausgerechnet mit der Krankheit beginnt, das hat mir leid getan, ja. Im Grunde bin ich ein durch und durch fröhlicher Mensch.
Ich finde nicht, dass es schlimm ist, weil das Buch beginnt, glaube ich, tatsächlich mit dem Moment der Diagnose. Ja. Und es gibt ja auch Filme, die dieses Thema und diesen Moment aufgreifen. Und ich glaube, jeder Mensch hat sich schon mal vorgestellt, was wäre, wenn? Und ich glaube auch jeder, der jemals beispielsweise einen AIDS-Test gemacht hat, was ja alle Menschen eigentlich über kurz oder lang mindestens einmal getan haben sollten, hat so diese Befürchtung, egal wie heilig oder wie PC man gelebt hat, für den Moment hat man wahnsinnige Angst und man erwartet dieses Ergebnis und sagt sich auch, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, ab jetzt und so weiter.
Das ist der Punkt, den habe ich natürlich auch 4-mal im Jahr, wenn ich immer untersucht werde und warte dann 3-4 Tage auf das Untersuchungsergebnis. Das ist eine bittere Zeit, ja.
Ich hatte vorhin gesagt, das soll nicht die einzige Warnung sein, denn tatsächlich ist es so, wenn ich es böse formulieren würde, würde ich sagen, Herr Bosbach, Sie haben so viel in Ihrem Leben richtig gemacht und selbst entschieden. Sie waren so vorausschauend. Aber das mit dieser Herzinsuffizienz haben Sie sich leider selbst zuzuschreiben, weil Sie Ihrem Körper die Ruhe nicht gegönnt haben, die er brauchte und Ihnen deutlich signalisierte. Und nächste Watschen, Sie waren nie ja. bei der Vorsorgeuntersuchung.
Ich fürchte, es ist der Klassiker. Also zum einen, ich hatte südlich des Äquators nie Probleme. Ich hatte nie Schmerzen, ich hatte nie Beschwerden bei nichts, wenn Sie wissen, was ich meine. Alles in Ordnung. Und natürlich weiß man, ab 50 problematisch, Vorsorge. Aber dann redet man sich ein, im Moment ganz schlecht, keine Zeit, gibt Wichtigeres. Und wenn ich was habe, kann ich immer noch gehen. Alles Unsinn. Kann man alles beiseite legen als Argument. Ich weiß ja, das sind ja die beiden Ergebnisse, die ich vergleichen kann. Als ich meinen Herzschrittmacher bekommen habe, war ich noch völlig gesund. Das sieht man am PSA-Wert. Der war 0,0.
Der PSA-Wert
markiert... Ein Indikator. Ja. Ein Tumormarker, ein Indikator. Deswegen weiß ich vom Einbau, Untersuchung 0,052. Schon 6 Jahre später war der Krebs so weit fortgeschritten und so aggressiv, dass es nur noch die Option der totalen Operation gab. Also genau in dem Alter, wo man sagt, Achtung, ihr hättet gehen müssen, bin ich nicht gegangen.
Also auch das tatsächlich als Hinweis, Prostatakrebs ist gemeinhin gut heilbar.
Wenn man ihn früh erkennt.
Ja. Wenn man ihn früh erkennt, ganz genau. Das ist der häufigste, der Tumor, der bei Männern am häufigsten
auftritt.
Und trotzdem ist es ja Erstaunlich, dass wir alle, obwohl jetzt so langsam auch das Thema Sterbehilfe und viele, die in den Medien arbeiten, kommen jetzt entweder selbst in das Alter, wo sie es sich überlegen, also in den klassischen Medien meine ich jetzt, daran sieht man ja auch, wir sind alle dem Aussterben geweiht, aber oder die Eltern sind es, die älter werden und die gepflegt werden müssen. Man beschäftigt sich irgendwie anders mit dem Tod und dennoch ist das Thema Tod, man merkt es ja an Ihnen, jeder stürzt sich darauf, Sie sind jemand, der vermeintlich mit dem Tod jeden Tag zu tun hat, haben wir eigentlich alle. Wir wissen es nur nicht. Ich kann hier dieses Studio verlassen und plötzlich macht es Poff. Ich weiß es nicht. Sie wissen nicht. Ihre Kraft treibt sie voran und ihr Lebensmut. Belastet es Sie denn, dass Ihre Frau Sie darum gebeten hat, das nicht groß zu thematisieren oder innerhalb der Familie?
Das belastet mich eigentlich nicht, weil ich in meinem Leben überhaupt noch nie eine Presseerklärung zu meinem Gesundheitszustand abgegeben habe. Das kann ich Ihnen versprechen, das werde ich auch nie tun. Das Einzige, was ich mache, ist auf Fragen Antwort. Und wenn mich keiner fragt, ist das auch kein Thema mehr. Es ließ sich nur nicht verheimlichen, denn ich hatte mich ja schon für die Operation nach Hamburg in die Klinik gelegt. Ich kann überhaupt keinen Besuch vertragen, wenn ich im Krankenhaus bin.
Weil Sie die Leute trösten müssen?
Dann will ich meine Ruhe. Will ich meine Ruhe haben. Mhm. Also es wird ja auch nicht besser, wenn dann einer reinkommt und herzzerreißend dann mir gute Besserung wünscht. Also dann will ich wirklich meine Ruhe haben. Dann bin ich gerne für mich allein. Ich war oft genug im Krankenhaus. Da bin ich für jeden dankbar, der nicht zu mir kommt. Sieht man mal von der Kanzlerin ab, über deren Besuch ich mich sehr gefreut habe. Und das war wirklich rührend, dass sie sich die Zeit genommen hat. Aber als ich dann die Strahlentherapie obendrauf noch machen musste und ich musste dann, ich glaube, 28, 30 Mal ins Krankenhaus. Ich bin ja Kassenpatient, ich habe da im Wartezimmer gesessen, wie alle anderen auch. Ja, was soll ich denn da erzählen? Da war doch klar, dass ich eine Krebserkrankung habe. Da werde ich auch gefragt, was soll ich denn da rumeiern? Und es ist ja auch nichts, für das ich mich entschuldigen müsste, was peinlich ist, sondern es ist, wie es ist. Aber dass ich damit rausgehe und sage, Leute, ich habe Krebs, auf die Idee bin ich noch nie gekommen. Sondern ich beantworte nur Fragen, das ist alles.
Wieso haben Sie so viel Energie? Weil gemeinhin machen diese Medikamente, diese Therapien machen ja eigentlich müde.
Eigentlich ist gut. Das ist die problematischste Nebenwirkung, diese chronische Müdigkeit. Die muss ich wirklich bekämpfen. Und deswegen weiß ich auch heute, 10, 11 Uhr ist Schluss. Nicht, weil ich nicht länger arbeiten müsste oder wollte, sondern weil es einfach körperlich nicht mehr geht.
Herr Bosbach, selbst morgen beginnt ein neuer Tag. Das wissen Sie doch. Was ist eigentlich los?
Also normalerweise setzen Sie sich mal an meinen Schreibtisch. Sie müssen ja irgendwann auch mal die Arbeit wieder so abarbeiten, dass Sie Land sehen. Deswegen kann ich schon nie länger als eine Woche Urlaub machen am Stück. Ich arbeite ja nicht am Fließband.
Es gibt ja keinen. Sie arbeiten ja auch gerne.
Also ich arbeite total gerne.
Also Sabine, Ihre Frau, sagt ja auch tatsächlich, ich würde ihm das niemals unter sagen oder eben schlechtes Gewissen machen wollen.
Ja, das
hat sie
ja nur, weil sie Angst hat, dass ich den ganzen Tag zu Hause bin und alles durcheinander bringe. Ja, das ist ihre große Sorge.
Sie bringen nichts durch, sie können ja nicht mal was wegwerfen, haben sie gesagt.
Nee, kann ich überhaupt nicht.
Oh Mann. Also tatsächlich finde ich, sie haben viel Arbeit und also 10 bis 10 arbeiten, wenn man schon so früh anfängt, ist immer noch zu spät. Und tatsächlich wäre das nichts, was Sie bereuen, wenn Sie jetzt sagen, okay, meinetwegen vielleicht noch 6, vielleicht 8 Jahre, dass Sie Sabine schnappen, in Wohnmobil steigen?
Nichts Wohnmobil. Ich hänge so an der Scholle. Also, wenn ich mal unterwegs bin, dann ist es gut, aber nach einer Woche, nach 14 Tagen habe ich auch wieder Heimweh.
Werden Sie dann unleidlich eigentlich?
Es war übrigens genau umgekehrt. Wir waren ja mit Freunden über Weihnachten und Silvester in Thailand und hatte meine Frau chronisches Heimweh. Ich fand das mal toll. Ich bin auch nie in Asien gewesen. Es war eine wunderschöne Reise. Christoph Daum war mit dabei, Rainer Kallmund, also wirklich gute Freunde und viel erlebt, viel gelacht. Meine Frau hatte das totale Heimweh und ich erwische mich auch dabei. Also nach 8 oder 10 Tagen sage ich so, jetzt aber wieder nach Hause. Ich bin auch gern zu Hause.
Die Sendung ist jetzt fast vorbei. Ich habe eine Musik einfach gestrichen, weil wir weitergeredet haben. Und deswegen können Sie sich jetzt aussuchen, ob es Linda Hesse ist oder Elton John. Wer soll diese Sendung? Was denn? Wer soll die Sendung beschließen?
Dann nehmen wir Linda Hesse, obwohl ich ja ein in der Wolle gefärbter Elton John-Fan bin. Wir haben uns mal kennengelernt bei Markus Lanz, das ist auch schon 2 Jahre her. Sie wohnt in Berlin. Und ist eine ganz, ganz tolle junge Frau. Und wir haben schon so nette Gespräche geführt. Und sie ist ein wirklicher Schatz und sie liebt die Musik, sie liebt ihre Kunst. Und wenn ich ihr mit diesem Lied, was ich persönlich sehr mag, ein ganz, ganz kleines bisschen helfen kann für die Karriere, dann tue ich das gerne. Also Elton, du musst jetzt ganz tapfer sein. Jetzt kommt Linda.
Herr Bosbach, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und auch Ihnen zu Hause noch einen schönen Sonntag. Tschüss.
Radio 1. Hörbar Rust.